DW Menschen und Märkte.
Wir berichten heute vom Ölkonzern Saudi Aramco, der den ersten Schritt an die Börse gemacht hat. Vom Suezkanal, der Einnahmen in Ägyptens Taschen spült, von Russlands neuem Interesse an Afrika, von der schwierigen Beziehung zwischen dem Autobauern Tesla und den Gewerkschaften, außerdem von den Deutschen, die noch mehr Müll produzieren, und von der nicht matschenden Tomate, mit der vor 25 Jahren der Siegeszug der Gentechnik in der Lebensmittelbranche anfing. Mein Name ist Insa Wrede. Es könnte das wertvollste Unternehmen der Welt an der Börse werden. Am Sonntag fiel der Startschuss für die Zeichnung der Papiere des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco. Die saudische Regierung meint, für die Wohlhabenden des Landes sei es eine patriotische Pflicht, sich an dem Unternehmen zu beteiligen. Ausländische Investoren überzeugt man so nicht. Sie werden sich eher danach richten, wie sich der weltweite Energiesektor in Zeiten des Klimawandels entwickelt. Björn Blaschke mit Einzelheiten.
Der Beginn der Zeichnungsfrist für die Saudi-Aramco-Aktien war der Aufmacher in den meisten arabischen Nachrichtensendern. Klar, es war der Startschuss zum weltweit größten Börsengang. Anleger können jetzt immerhin schon einmal Wertpapiere des saudi-arabischen Ölgiganten Saudi-Aramco bestellen. Der Konzern teilte mit, die Preisspanne für die 3 Milliarden Aktien werde pro Stück zwischen 30 und 32 Rial liegen, also zwischen knapp 8 US-Dollar und 8,50 Dollar. Der Vizepräsident des saudi-arabischen Finanzverbandes, Abdallah Al-Rafdi, nannte das einen akzeptablen Preis. Aramco gehört derzeit noch zu 100% der saudi-arabischen Königsfamilie und erbringt etwa 60% der Regierungseinnahmen Saudi-Arabiens. Das Königshaus hatte den Aramco-Börsengang bereits 2016 angekündigt, dann aber immer wieder verschoben. Es heißt, dass Kronprinz Mohammed bin Salman, der als eigentlicher Herrscher über Saudi-Arabien gilt, unzufrieden war mit dem Schätzwert des Erdölkonzerns. Er hoffte auf eine Bewertung von 2 Billionen Dollar. Analysten halten dagegen, sagen, der Börsenwert werde niedriger ausfallen. Allerdings gar nicht so viel. Das Unternehmen könnte eine Bewertung bekommen, die zwischen 1,6 und 1,7 Billionen Dollar liegt. Aramco will 1,5% oder gut 3 Milliarden seiner Anteile verkaufen. Damit könnte Aramco bis zu 25,5 Milliarden Dollar einnehmen und den bisherigen Rekord für den größten Börsengang brechen. Den hält derzeit noch eine chinesische Handelsplattform mit Einnahmen von 25 Milliarden Dollar. So oder so, Saudi Aramco ist das größte und wertvollste Unternehmen der Welt. Kronprinz Mohammed sieht den Aramco-Börsengang als Teil seiner Vision 2030. Mit der will er die saudi-arabische Wirtschaft umkrempeln. Sie ist heute noch fast vollständig abhängig vom Öl. Die Gewinne aus dem Aramco-Börsengang will Kronprinz Mohammed in andere Wirtschaftssektoren investieren, um so unabhängig vom Öl zu werden. Dafür müsste es zunächst noch tiefes Vertrauen in den Ölmarkt geben. Mamdouh Salameh sieht das skeptisch. Salameh ist Spezialist für Ölwirtschaft, berät unter anderem die Weltbank und äußerte sich beim Nachrichtensender Al Jazeera. Es gibt Zurückhaltung bei den möglichen Aramco-Investoren. Sie sagen, bis wir keine unabhängige und internationale Prüfung der saudi-arabischen Reserven vorliegen haben, werden wir die erhofften Summen nicht investieren. Zumal die Ölpreise gefallen sind, auch weil die USA ihre Ölproduktion gesteigert haben. Außerdem hat der Angriff auf zwei Aramco-Anlagen im September zu Produktionsausfällen geführt und viele Investoren beunruhigt. Die nächsten Tage werden zeigen, wie tief das Vertrauen in Aramco ist. Der endgültige Preis für die Aktien soll Anfang des kommenden Monats festgelegt werden. Es wird erwartet, dass die Aramco-Aktien kurz darauf an der saudi-arabischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Ein internationales Angebot soll nächstes oder übernächstes Jahr folgen.
Björn Blaschke über den Börsengang des Ölkonzerns Saudi Aramco. Vor 150 Jahren wurde der Suezkanal eröffnet. Er verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und macht die lange Passage rund um Afrika überflüssig. Heute läuft rund 8% des globalen Seehandels durch das Nadelöhr. Für Ägypten bedeutet das sprudelnde Einnahmen. Und die sollen in Zukunft noch steigen. Mehr von Carsten Kühntop.
Für die ägyptische Regierung ist der Suezkanal nach wie vor eine wichtige Devisenquelle. Im Haushaltsjahr 2018/19 konnte Ägypten 5,9 Milliarden Dollar mit dem Kanal einnehmen. Das war ein Plus gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 5,4% und ein Rekord in der Geschichte des Bauwerks. Weit größere Summen an harter Währung kommen aber aus anderen Quellen ins Land. Aktuell steht der Suezkanal nur auf Platz 6. So schicken Exilägypter jedes Jahr etwa 25 Milliarden Dollar nach Hause und der Tourismus brachte im vergangenen Jahr 11 Milliarden Dollar ein. Bis in 4 Jahren will Ägypten die Einnahmen durch den Suezkanal mehr als verdoppeln. Wie, ist unklar. Damit das klappt, müsste die Weltwirtschaft einen beispiellosen Boom erleben. Außerdem sind die Passagekosten hoch. Im vergangenen Haushaltsjahr betrugen sie im Schnitt 319.000 Dollar pro Schiff. Deswegen nutzen viele Reedereien auch weiterhin die Strecke um das Kap der Guten Hoffnung.
Der Suezkanal bleibt wichtige Einnahmequelle für Ägypten, ein Beitrag von Carsten Kühntop. In Afrika liegen die großen Wachstumsmärkte. Daher sollten deutsche Unternehmen den Schritt nach Afrika wagen und viel mehr investieren, heißt es immer wieder aus der Politik. China ist schon lange vor Ort, um sich Einfluss und den Zugang zu Märkten und Rohstoffen zu sichern. Auch Russland hat Afrika für sich entdeckt. Bettina Rühl.
Mehr Einfluss in Afrika, das ist das klare Ziel von Wladimir Putin. Bisher spielt Russland auf dem Kontinent eine eher kleine Rolle, mit einem Handelsvolumen von etwa 20 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr, einem Zehntel des chinesischen. Der russische Präsident will vor allem in 2 Bereichen aufholen, beim Export von Waffen und von Kernkrafttechnologie. Im Gegenzug erhofft er sich den Zugang zu Rohstoffen und afrikanische Stimmen in der UN-Vollversammlung. An seinen Zielen ließ Putin im Oktober beim ersten Russland-Afrika-Gipfel in Sotschi keine Zweifel. Die russischen Waffenexporte nach Afrika will er verdoppeln. Dabei liefert Russland jetzt schon mehr Rüstungsgüter dorthin als jedes andere Land, laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Auch Militärkooperationen will Russland weiter ausbauen. Allein in den vergangenen 4 Jahren hat die russische Regierung 19 Militärabkommen mit afrikanischen Staaten geschlossen. Wie eine solche Zusammenarbeit aussehen kann, zeigt sich in der Zentralafrikanischen Republik. Das Bürgerkriegsland ist reich an Rohstoffen, unter anderem Diamanten, Gold und Uran. Etwa 200 russische Spezialisten sollen dort zentralafrikanische Soldaten trainiert haben. Und der Sicherheitsberater von Präsident Faustin Archange Touadéra ist ein Russe. 3 russische Journalisten wurden im vergangenen Jahr in der Zentralafrikanischen Republik ermordet. Sie hatten recherchiert, inwieweit sich dort eine berüchtigte russische Söldnertruppe engagiert und auch Minen kontrolliert. Wer sie tötete, ist weiterhin unklar.
Bettina Rühl über Russlands Pläne, Waffen- und Kernkrafttechnologie nach Afrika zu liefern. Es kam für viele überraschend, als in der vergangenen Woche Tesla ankündigte, in Brandenburg bei Berlin eine große Fabrik zu bauen. Tausende neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Aber wie werden die aussehen? Tesla ist bislang dafür bekannt, auf die Belange der Arbeitnehmer nicht allzu viel Rücksicht zu nehmen. Ob sich das nun in Deutschland, dem Land der Gewerkschaften, ändert? Katharina Wilhelm mit einem Blick darauf, wie es in den US-Werken von Tesla läuft.
Beispiel Buffalo, New York. Dort steht die Gigafabrik 2, eine große Halle, in der vor allem Module für Photovoltaikanlagen entstehen. Ende 2018 gab es Versuche der Stahlarbeitergewerkschaft, sich dort zu organisieren. Robert Walsh, einer der Mitarbeiter, sagte dem örtlichen TV-Sender: Ich will hier Karriere machen, eine lange Zeit arbeiten, bis zur Rente am besten. Wir bekommen aber zu wenig Geld für die Arbeit, die wir hier machen. 12-Stunden-Schichten am Fließband, schlechte und nicht sehr sichere Arbeitsbedingungen, Stress. Das sind nur einige Punkte, die ehemalige Mitarbeiter dem Unternehmen vorwerfen. Der Sender CNBC hatte im Juli aufgedeckt, dass Mitarbeiter in der kalifornischen Fabrik in Fremont unter schwierigen Bedingungen arbeiteten. Um die Produktionszahlen zu erreichen, wurde kurzerhand beispielsweise ein riesiges Zelt aufgebaut, in dem die Elektroautos weitergebaut wurden. Während der Feuersaison sei das Arbeiten in dem teils offenen Zelt aber unangenehm gewesen.
And also outlining how the conditions there not always the best, especially when the wildfires were going on in California.
Tesla selbst behauptet von sich immer wieder, dass das Unternehmen überdurchschnittliche Gehälter zahlen würde. Zudem sei der Sicherheitsstandard verbessert worden, nachdem es in einigen Tesla-Fabriken Arbeitsunfälle gegeben hatte. Grundsätzlich sei man offen dafür, dass sich Mitarbeiter organisierten, hatte Tesla-Chef Elon Musk geäußert. Tatsächlich scheint Tesla aber aktiv Mitarbeiter davon abzuhalten, einer Gewerkschaft beizutreten. Unter anderem hatte Elon Musk sich per Twitter geäußert, als einige Mitarbeiter in Fremont Flyer für Gewerkschaften verteilten. Er schrieb:
Nichts hindert das Tesla-Team in unserem Autowerk daran, eine Gewerkschaft zu gründen. Aber warum Gewerkschaftsbeiträge zahlen und Aktienoptionen für nichts aufgeben?
Mit diesem Tweet habe Elon Musk gegen Arbeitsrecht verstoßen, urteilte Ende September ein kalifornisches Gericht. In dem Urteil ging es gleich um mehrere unfaire Maßnahmen, die Tesla gegen seine Mitarbeiter angewendet haben soll. Mitarbeiter seien vom Sicherheitspersonal bedroht worden, als sie Flyer für Gewerkschaften austeilten. Außerdem soll ein gewerkschaftsfreundlicher Mitarbeiter entlassen worden sein. Diesem sollten nun nach dem Gerichtsurteil die Wiedereinstellung und Rückzahlungen angeboten werden. Außerdem verpflichtete das Gericht Tesla dazu, in Fremont ein Treffen zum Thema Gewerkschaften abzuhalten, an dem Elon Musk teilnehmen müsse. Wie nun die Zusammenarbeit zwischen Tesla und den Gewerkschaften in der geplanten Fabrik im deutschen Brandenburg aussehen könnte? Einen Vorgeschmack gab es bei den Gehaltsverhandlungen in dem von Tesla übernommenen Autozulieferer Grohmann in Rheinland-Pfalz. Dort hatte sich die IG Metall für höhere Löhne stark gemacht. Am Ende war das Ergebnis zwar, dass Tesla nicht in den Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie einsteigt. Die Gehälter der Mitarbeiter wurden aber um rund 30% über der bisherigen Gehaltsstruktur angehoben. Und es gibt eine Jobgarantie bis ins Jahr 2022.
Katharina Wilhelm über Teslas Verhältnis zu Gewerkschaften. Es ist kein neues Thema. Weltweit wird viel zu viel Müll produziert, vor allem Plastik. Kleinste Partikel finden sich selbst in der Tiefsee und im antarktischen Eis. Und obwohl das alle wissen, wird nicht weniger, sondern mehr Müll produziert, auch in Deutschland. Cecilia Reible.
107 Kilogramm pro Kopf und Jahr. So viel Verpackungen hat jeder Bundesbürger im statistischen Durchschnitt 2017 verbraucht. Das liegt vor allem an unseren Konsumgewohnheiten. Online-Shopping, Essen und Trinken zum Mitnehmen und der Trend zu kleinen Portionen sind laut Umweltbundesamt Gründe für die Zunahme des Verpackungsmülls. Auch machen sich zusätzliche Funktionen bei der Verpackung später im Müll bemerkbar, wie zum Beispiel Dosierhilfen oder die Wiederverschließbarkeit. Und auch das Wirtschaftswachstum spielt eine Rolle, denn mehr Produkte führen auch zu mehr Verpackungen. Wir müssen Abfälle vermeiden, mahnt die Präsidentin des Umweltbundesamtes Maria Krautsberger. Nötig sei viel mehr Mehrweg, nicht nur bei Sprudel und Bier. Auch den Kaffee könne man im Mehrwegbecher mitnehmen, sagt die Behördenchefin. Mehrwegbehälter sollten auch beim Essen zum Mitnehmen möglich sein. Die Recyclingquote liegt in Deutschland bei knapp 70%. Allerdings ist sie stark vom Material abhängig. Während Verpackungen aus Papier und Glas zu über 80% wiederverwertet werden, wird bei Kunststoff nur knapp die Hälfte recycelt.
Cecilia Reible über den Müllrekord in Deutschland. Für einige gilt Gentechnik als ein Zaubermittel im Kampf gegen den Hunger in der Welt. Für andere ist sie eher eine unberechenbare Gefahr für die Artenvielfalt und für die Gesundheit der Menschen. Heute sind genmanipulierte Lebensmittel in vielen Ländern gang und gäbe. Angefangen hatte es mit der Anti-Matsch-Tomate. Vor 25 Jahren wurde in München das deutsche Patent angemeldet. Da war die Tomate in den USA schon ein paar Monate auf dem Markt. Julia Kastein.
Belinda Martineau erinnert sich noch gut an den Tag im Mai 1994, als die ersten genveränderten Tomaten mit dem klangvollen Namen Flavor Saver in ausgewählten US-Supermärkten zum ersten Mal verkauft wurden.
The local grocery store in Davis, California.
Unser örtlicher Supermarkt in Kalifornien kam gar nicht hinterher. Sie haben die Tomate sogar rationiert. Man durfte pro Einkauf nur zwei haben. Und zu Weihnachten gab es in dem Jahr richtige Geschenkpackungen mit der Tomate.
Martineau hat schon 2001 ein Buch geschrieben über die Anti-Matsch-Tomate mit viel Insiderwissen. Die Wissenschaftlerin war an der Entwicklung beteiligt. Und sie ist bis heute gern gesehener Gast bei Veranstaltungen von Gentechnik-Kritikern, wie hier 2017.
We set the precedent.
Wir haben den Präzedenzfall geschaffen. Viele der Techniken, die wir entwickelt haben, sind bis heute die Vorlage für andere Firmen. Ich bin überrascht, wie wichtig diese Tomate immer noch ist für die Debatte über genveränderte Lebensmittel.
Die Anti-Matsch-Tomate sollte, der Name sagt es, länger halten, ohne an Aroma einzubüßen. Dafür veränderten die Wissenschaftler das Erbgut so, dass ein bestimmtes Enzym, das für das Weichwerden der reifen Tomate verantwortlich ist, nur in sehr geringen Mengen ausgeschüttet wurde. 10 Jahre und 25 Millionen Dollar investierte die kleine Biotechnologiefirma Calgene in die Entwicklung ihrer Flavor Saver. Für die Zulassung durch die mächtige Food and Drug Administration, kurz FDA, prüften die Wissenschaftler ihre Tomate immer wieder. Auch Ratten wurden damit gefüttert und das Ergebnis habe sie und ihre Kollegen geschockt, so Martineau.
4 out of 20 female rats had these little erosion.
4 von 20 weiblichen Ratten hatten danach diese Veränderung in ihrer Magenschleimhaut, solche Läsionen. Und wir waren alle ganz erschrocken.
We're all upset about this, like, oh my gosh, what's happening here?
Die Wissenschaftler wiederholten ihre Studie mit ähnlichen Ergebnissen. Sie veröffentlichten die Studie und sie gaben sie weiter an die FDA. Doch zu Martineaus Überraschung hatte die Behörde kein Problem damit, die Tomate trotzdem zuzulassen.
Sie haben nur gesagt, ach, wir verlangen gar keine Studien an Ratten. Wir werden sagen, dass solche Veränderungen mal vorkommen können. Ihr könnt mit der Tomate auf den Markt.
So begann der Siegeszug der genveränderten Lebensmittel. Mittlerweile werden sogenannte GMOs in fast 30 Ländern angebaut. Motor der Entwicklung war der Monsanto-Konzern und dessen Vizechef Mike Frank erklärte kurz vor der Übernahme durch Bayer 2016, warum diese Entwicklung gut für die Welt gewesen sei.
Diese Technologie ist sehr erfolgreich. Sie hat den Landwirten geholfen, besser mit Schädlingen klarzukommen und sie hat für bessere Ernten und mehr Profit gesorgt.
Langfristig war die Flavor Saver ein Flop. Schon die ursprüngliche Sorte, die Calgene dann genveränderte, hatte wenig Aroma. Und so schmeckte auch die Flavor Saver nicht besonders fruchtig und war trotzdem teuer. 1997 wurde die Anti-Matsch-Tomate wieder vom Markt genommen. Da gehörte Calgene schon dem Konzern Monsanto.
Gut für die Menschen oder nur gut für die Konzerne? Julia Kastein über die erste Gentomate. Für heute sind wir damit am Ende unserer Sendung. In der Technik war Thomas Schmidt. Mein Name ist Insa Wrede. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.